Herzlich willkommen zum MVA-Kurs zum Thema moderne Softwareentwicklung. In diesem Kurs stelle ich Ihnen in 8 Modulen vor, welche Themen für moderne Softwareentwicklungsteams relevant sind. In diesem Modul, im Modul 5, wollen wir uns um erweiterbare Architekturen kümmern. Ich möchte für Sie die Frage beantworten, kann eine gewachsene Architektur, wie sie in agilen Projekten entsteht, tatsächlich effizient sein? Der klassische Ansatz für Architektur sieht so aus, dass zunächst einmal alle Anforderungen an die Applikation bekannt sein müssen. Aus diesen Anforderungen entsteht dann ein Architekturmodell spezifisch für diese Applikation und deren Herausforderungen. In einem agilen Projekt funktioniert das jedoch so nicht. Wir kennen zu Beginn des Projektes nicht alle Anforderungen. Wir beginnen mit einer Teilfunktionalität, die wir dann in jeder Iteration, in jedem Sprint erweitern und weiter ausbauen. Das bedeutet, dass wir für die einzelnen Anforderungen, die Product Backlog Items, immer eine Teilfunktionalität bauen, die alle Schichten unserer Applikation umfassen. Wir gehen also nicht schichtenweise bei der Implementierung vor, sondern wir entwickeln sozusagen in Scheiben. Einzelne Funktionalität, kompletter Durchstich von der Präsentationsschicht bis zum Datenlayer. Die Angst, die viele mit dieser Vorgehensweise verbinden, ist, dass dabei so etwas entsteht. Das bedeutet, wir haben ein Fundament mit irgendeiner Funktionalität gelegt, auf der wir dann zukünftig nicht aufbauen können. Genau hier stammt auch das Vorurteil her, dass wir zunächst einmal im Detail wissen müssen, was unsere Applikation leisten soll, um das passende Fundament auszuwählen. Und sehr häufig wird das Bildnis von Architektur aus dem Bereich Gebäudebau herangezogen. Ich glaube aber, dass dieser Vergleich hinkt, weil im Gegensatz zu einem Gebäude, wo wir tatsächlich nicht die Bodenplatte austauschen können, wenn wir feststellen, dass das darauf zu setzende Gebäude deutlich größer werden soll, können wir in einer Software-Applikation tatsächlich mit geeigneter Architektur die Bodenplatte unter dem Gebäude austauschen, wir können Zwischenstockwerke austauschen etc. Mit moderner Architektur verfolgen wir im Grunde genommen 3 Ziele. Wir wollen wartbare Applikationen bekommen. Wir wollen, dass dieser Code, den wir erstellen, gut testbar ist, vor allem über automatisierte Tests. Und die Applikation soll erweiterbar sein. Das bedeutet, wir wollen den Aufwand reduzieren, der notwendig ist, um neue Funktionalität in unsere Applikation hinzuzufügen. Das Problem dabei ist, dass Wartbarkeit und Erweiterbarkeit nur relativ schwer zu messen sind. Im schlimmsten Fall gehen einige Monate ins Land, bis Sie feststellen, ob Ihre Architekturstrukturen, die Sie geschaffen haben, diese Anforderungen erfüllen oder ob Sie möglicherweise dort Probleme haben und auf andere Patterns ausweichen müssen. Anders verhält es sich mit der Testbarkeit. Die Testbarkeit Ihrer Codestrukturen können Sie sehr einfach und schnell überprüfen. Das Schöne nun ist, dass die Testbarkeit auch Wartbarkeit und Erweiterbarkeit nach sich zieht. Das bedeutet, Architekturpatterns, die Sie anwenden, um testbaren Code zu erstellen, führen automatisch auch zu gut wartbaren und erweiterbaren Strukturen. Sie können also Ihre Architektur-Patterns sehr einfach und schnell dadurch überprüfen, dass Sie beispielsweise Unit-Tests erstellen und somit die Testbarkeit Ihres Codes überprüfen können. Wir wollen deshalb im Folgenden uns vor allem auf die Testbarkeit fokussieren. Oberstes Ziel moderner Architektur-Patterns ist Entkopplung. Wir haben eine Reihe von Patterns und Practices, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Zunächst einmal sei hier genannt das sogenannte Single Responsibility Principle. Das bedeutet, dass eine Codestelle immer nur eine Sache tun soll und es damit auch nur einen Grund geben sollte, diesen Code abzuändern bzw. anzupassen. Für die Entkopplung der Oberfläche von der Business-Logik haben wir Patterns wie beispielsweise MVVM für WPF-Applikationen oder MVC für Web-Applikationen. Die sogenannten POCOs, die Plain Old CLR Objects, helfen uns, verschiedene Applikationsmodule voneinander zu entkoppeln und Abhängigkeiten zu vermeiden. Beispielsweise sollten Sie es verhindern, dass Sie spezifische Datentypen, die durch eine UI-Bibliothek oder eine Datenzugriffstechnologie eingeführt werden, über verschiedene Applikationsschichten hinwegzunehmen. Sie sollten zwischen diesen verschiedenen Applikationsschichten immer nur über diese POCOs kommunizieren. Das sind Objekte, die auch dann noch zur Verfügung stehen, wenn Sie beispielsweise diese UI-Bibliothek gegen eine andere austauschen wollen. Damit können Sie die dafür notwendigen Änderungen auf eine sehr schmale Schicht Ihrer Applikation begrenzen. Sackgassenmethoden sind ein sehr effizientes Mittel, um Entkopplung zu erreichen. Ich werde darauf gleich im Näheren noch eingehen und erläutern, was ich unter Sackgassenmethoden verstehe. In unseren Projekten hat sich sehr gut bewährt, dass wir eine klare Trennung haben zwischen Daten, Orchestrierung und Logik. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, wir verwenden nur Klassen, die entweder Properties haben oder Methoden. Dadurch ergeben sich sehr viele Vorteile bezüglich der Entkopplung, aber auch der Testbarkeit unseres Codes. Und dann sollten Sie verschiedene Prinzipien einsetzen, beispielsweise komponentenorientierte Architektur, IOC, also Inversion of Control oder auch Interfaces. Auch hierzu habe ich im Folgenden ein paar Beispiele. Spannend ist die Frage, was ist Softwarearchitektur überhaupt? Sehr viele haben vor ihrem geistigen Auge, wenn über Softwarearchitektur gesprochen wird, irgendwelche UML-Modelle, Klassendiagramme oder ähnliches. Ich glaube aber, dass sich Softwarearchitektur eigentlich auf drei Ebenen abspielt. Natürlich haben wir diese Modellebene, die gerade angesprochen wurde. Viel wichtiger halte ich aber inzwischen die Codeebene. Das bedeutet, in jeder Zeile Code, die Sie schreiben, manifestiert sich eine Form der Architektur. Und Architektur drückt sich dann auch durch verschiedene Technologien aus. Das bedeutet, dass Sie durch den Einsatz bestimmter Technologien erst bestimmte Architekturmöglichkeiten sich erschließen, auf der anderen Seite möglicherweise aber neue Technologien auch neue Architekturen notwendig machen. Auf der Codeebene gibt es die sogenannten Solid Design Principles. Dabei handelt es sich um fünf bekannte und aus meiner Sicht auch sehr wichtige Designprinzipien, die Sie idealerweise anwenden sollten, wenn Sie Code schreiben. Hier finden Sie beispielsweise auch das Single Responsibility Principle wieder und das Dependency Inversion Principle, auch IOC genannt. Lassen Sie uns kurz anschauen, was sich hinter komponentenorientierter Architektur verbirgt. Im Grunde genommen gehen wir davon aus, dass sich unser Code aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, die miteinander kommunizieren, die Nachrichten miteinander austauschen. Dafür wird in der komponentenorientierten Architektur ein sogenannter Data Contract benutzt. Dieser Data Contract beschreibt, wie die Form der Nachrichten aussieht, die die Komponenten untereinander austauschen. Zusätzlich gibt es Operation Contracts, die bestimmen, welche Funktionalität eine Komponente nach außen hin zur Verfügung stellt. Im Code sieht das Ganze deutlich einfacher aus. Bei einem Data Contract handelt es sich beispielsweise einfach um eine Klasse, die über Properties eine bestimmte Struktur beschreibt. Diese Klasse, diesen Typ, könnten wir beispielsweise nun als Übergabeparameter oder als Rückgabewert bei einer Methode verwenden. Der Operation Contract wird durch ein Interface beschrieben. Dieses Interface definiert, welche Methoden, welche Funktionalität eine Komponente nach außen veröffentlicht. Wir wollen uns nun anschauen, wie wir durch geeignete Strukturierung unseres Codes viele Probleme vermeiden können und die Testbarkeit des Codes erhöhen können. Die ungünstigste Form ist der sogenannte Spaghetti-Code. Hier haben wir eine Methode, die alle Funktionalität enthält. Diese Methode ist in verschiedene If-Schleifen oder For-Schleifen gegliedert. Unterwegs greifen wir möglicherweise auf Datenbanken oder externe Files zu. Und alle diese Funktionalität haben wir in einer großen Methode. Das bedeutet, wir können hier oben eigentlich nur wenige Integrationstests schreiben, die diese gesamte Funktionalität abprüfen. Diese Integrationstests müssen nun sehr komplexe Testszenarien abbilden. Das macht sie sehr kompliziert und fehleranfällig. Außerdem müssen wir zur Ausführung dieser Integrationstests immer eine geeignete Datenbank bzw. ein File mitliefern. Deutlich besser sieht hier schon eine Strukturierung der Funktionalität in einzelne Submethoden aus. Wir haben also eine Recognize-Methode, die wiederum Submethoden aufruft, und wir haben diese Logik nun nach dem Single Responsibility Principle aufgeteilt in einzelne Methoden. Aber auch hier haben wir eigentlich nur auf diese Recognize-Digit-Methode einen echten Unit-Test. Weil ein echter Unit-Test bedeutet, dass bei der Ausführung dieses Tests nur der Code innerhalb dieser Methode durchlaufen wird und keine weiteren externen Abhängigkeiten bestehen. Testen wir beispielsweise diese Split-Line-Methode, so ruft diese Untermethoden auf und führt diese während der Testausführung aus. Unter anderem wird auch hier diese ReData-Methode aufgerufen, die wiederum den Zugriff auf unsere externen Daten benötigt. Die ideale Struktur sieht so aus, dass wir diese Logik wie gehabt in einzelne Submethoden aufteilen, diese aber nun keine Abhängigkeit untereinander haben, sondern dass wir diese Recognize-Methode sozusagen als Orchestrierungsschicht über diese Methoden darüber legen. Die Recognize-Methode, die Orchestrierungsschicht, ruft nun eine Methode auf, nimmt Daten, die diese zurückliefert, und schiebt die in die nächste Methode rein. Von hier wird der Rückgabewert dann wiederum in die nächste Methode übergeben, etc. Das bedeutet, dass diese einzelnen Methoden keine weiteren Abhängigkeiten oder Aufrufe nach außen haben und daher eben auch der Name Sackgassenmethoden. Diese Sackgassenmethoden lassen sich nur sehr einfach und sehr schön mit Unit-Tests prüfen. Lediglich die Orchestrierungsebene muss durch einen Integrationstest geprüft werden. Hier soll es ja genau darum gehen, ob die Orchestrierungsebene die verschiedenen Sackgassenmethoden korrekt miteinander vertratet. Und bei unserer ReData-Methode haben wir streng genommen auch einen Integrationstest, da dieser Integrationstest ja diese Abhängigkeit zu den externen Daten wiederum enthält. Aber bei dieser ReData-Methode geht es ja eben genau darum zu prüfen, ob diese Daten korrekt eingelesen werden können. Diese Strukturen würde ich Ihnen empfehlen, an möglichst vielen Stellen innerhalb Ihrer Applikation anzustreben, weil die sehr effizient sind. Sie haben damit die Möglichkeit, nun sehr einfach Unit-Tests zu schreiben. Möglicherweise haben Sie sich schon gefragt, weshalb in irgendwelchen Demos, in Vorträgen, Videos etc. die Erstellung der Unit-Tests so einfach ausfällt. Natürlich sucht sich der Vortragende für sein Demo ein relativ einfaches und unkompliziertes Beispiel typischerweise aus. Wenn Sie dann versuchen, das gleiche Prinzip auf Ihren bestehenden Code anzuwenden, stellen Sie häufig fest, dass es da nicht so einfach funktioniert. Die Strategie der Sackgassenmethoden besteht nun darin, diese Einfachkeit, die wir in den Demos haben, tatsächlich auch im Code einer produktiven Applikation herzustellen. Wir haben dort eine Methode, die einfach Input-Parameter entgegennimmt, einen Rückgabewert liefert. Das heißt, aus einer Testsicht können wir sehr einfach diese Input-Parameter definieren und bekommen einen entsprechenden Rückgabewert, auf dem wir die Validierung durchführen können. Im Folgenden möchte ich noch kurz erläutern, warum das Inversion of Control oder auch Dependency Injection Pattern so wichtig ist. Nehmen wir an, wir haben eine Recognize-Methode, die Daten von einer externen Quelle einlesen soll. Wir haben zwei Implementierungen für dieses Einlesen. Einmal einen Textfile-Reader, der die Daten aus einem Textfile einliest, und einen XML-Reader, der aus einer XML-Datei lesen soll. Möchten wir nun umstellen, dass diese Recognize-Methode mit dem XML-Reader arbeitet, dann müssen wir diese Recognize-Methode entsprechend anpassen. Das ist natürlich nicht ideal. Mit dem IRC-Pattern können wir das nun vereinfachen. Die Recognize-Methode instanziert nun nicht direkt einen Textfile-Reader oder einen XML-Reader, sondern die Recognize-Methode implementiert gegen ein Interface iReader. Es gibt nun einen IOC-Container, der per Konfiguration eine Instanz des Textfile-Readers oder des XML-Readers passend zu diesem Interface zurückliefern kann. Voraussetzung ist, dass sowohl der Textfile-Reader als auch der XML-Reader das Interface implementieren. Soll nun die Recognize-Methode mit dem anderen Reader arbeiten, dann müssen wir lediglich die Konfiguration in unserem IOC-Container ändern. Dazu ist keine Änderung im Code notwendig, sondern der IOC-Container kann beispielsweise mit einer XML-Konfigurationsdatei arbeiten, die wir dafür anpassen. Wir werden im Folgenden auch noch sehen, wie das IOC-Pattern es uns ermöglicht, entsprechende Mocks dann bei unseren Tests einsetzen zu können. Im Code wird das IOC-Pattern sehr häufig mit der Constructor Injection verwendet. Das bedeutet, dass wir anstatt nun eine Instanz des Readers innerhalb unserer Recognize-Methode zu erzeugen, eine entsprechende Implementierung als Parameter im Konstruktor übergeben. Dabei beziehen wir uns nicht auf eine konkrete Implementierung, sondern wir definieren den Typ des Parameters über unser Interface. Nun können wir in der Recognize-Methode auf diesem Reader die entsprechende Methode aufrufen. Wir können nun von außen bestimmen, welche Implementierung des iDataReader-Interfaces wir tatsächlich im Konstruktor übergeben wollen. Dadurch gewinnen wir unheimlich an Flexibilität. Im Folgenden möchte ich nun auf ein praktisches Problem eingehen. Viele dieser Architektur-Patterns, die ich hier beschreibe, sind für Entwickler nachvollziehbar. Sie haben jedoch das Problem, dass Sie in Ihrer täglichen Praxis darauf nicht zurückgreifen können, weil Sie mit Legacy-Code arbeiten, also mit bestehendem Applikationscode, der diesen Strukturen, diesen Patterns nicht entspricht. Und die Frage ist, wie können wir nun in unserer bestehenden Applikation zu besseren, idealeren Architekturstrukturen und Patterns kommen? Eine sehr häufige Antwort von Entwicklern lautet hier Greenfield. Das bedeutet, wir werfen den bestehenden Code weg und schreiben die Applikation bestehend mit oder basierend auf den Architektur-Patterns, die wir für richtig und korrekt halten, neu. Aus einer Entwicklersicht ist dieser Ansatz sehr verlockend, weil wir tatsächlich alle Altlasten hinter uns lassen können und neu beginnen können, alles sauber und ideal zu strukturieren. In der Praxis halte ich diesen Greenfield-Ansatz allerdings für recht problematisch. Deshalb möchte ich hier für eine Alternative plädieren, das Refactoring. Das bedeutet eine kontinuierliche Renovierung unseres Codes. Ähnlich wie wir alte Gebäude, wie hier in diesem Fall das Ulmer Münster, nicht einfach abreißen, um es neu aufzubauen, wollen wir auch in unserem bestehenden Code kontinuierlich Schritt für Schritt die bestehende Struktur verbessern. Und das bietet aus meiner Sicht einige interessante Vorteile. Was sind denn nun die Probleme, die ich bei Greenfield sehe? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Greenfield sehr häufig auf dem Prinzip Hoffnung basiert. Das bedeutet, wenn wir Greenfield anwenden, gehen wir davon aus, dass wir ideale Strukturen schaffen werden, dass wir alle guten Code-Patterns anwenden, dass wir beispielsweise eine sehr hohe Abdeckung mit Unit-Tests haben werden. Ich habe jedoch sehr viele Projekte erlebt, wo genau diese Hoffnung sich nicht erfüllt hat. Wenn man tatsächlich ganz ehrlich war, musste man sich eingestehen, dass der Code, der nach einem Greenfield-Ansatz mit sehr viel Aufwand neu geschrieben würde, gar nicht so viel besser war als der alte Code. Und dass vor allem in der Zwischenzeit sich die Welt weitergedreht hat, dass wir also inzwischen auch neue Technologien, neuen Patterns haben, aber unser Code, den wir mit dem Greenfield-Ansatz neu geschrieben haben, inzwischen schon wieder Legacy-Code war. Das bedeutet, die Hoffnung wird sich in der Praxis nur bedingt erfüllen. Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist das Thema Kundenfeedback. Wir werden kein echtes Kundenfeedback für unsere Greenfield-Lösung bekommen, weil Kunden die neue Funktionalität erst dann nutzen werden, wenn wir Funktionsparität mit der alten Applikation haben. Jeder Anwender wird so lange mit der alten Applikation arbeiten, solange er wichtige Funktionen in der neuen Implementierung vermisst. Das bedeutet, wir bekommen möglicherweise Feedback für unsere neue Applikation von unserem Product Owner. Wir bekommen Feedback durch irgendwelche Demos, die wir machen. Wir bekommen aber kein echtes Kundenfeedback von Anwendern, die mit unserer neuen Applikation arbeiten. Und das halte ich für sehr problematisch, weil viele wichtigen Dinge, wie beispielsweise Performance oder Kleinigkeiten bezüglich des Bedienkonzepts etc. erst dann auffallen, wenn Anwender tatsächlich echt mit der Software arbeiten. Viel idealer als dann einfach herzugehen und neu auf der grünen Wiese zu beginnen, ist es, unsere bestehende Applikation Schritt für Schritt umzubauen und dort die neuen Funktionalitäten mit einzubauen, sodass wir kontinuierlich Zwischenstände erhalten, die tatsächlich lauffähig sind, die wir an unsere Kunden ausliefern können und so tatsächlich auch ein kontinuierliches Kundenfeedback bekommen. Das bedeutet, mit dem Greenfield-Ansatz haben wir Probleme mit diesem Kundenfeedback. Der dritte Aspekt ist das Thema Kapazität. Interessanterweise beobachte ich häufiger, dass ein Entwicklungsteam eine bestehende Applikation pflegt und wartet. Nun wird entschlossen, mit einem Greenfield-Ansatz eine neue Version dieses Produktes zu erstellen. Die bestehende Entwicklermannschaft sollen nun die Pflege der bestehenden Applikation und die Implementierung der neuen Applikation vornehmen. Das Ganze soll dadurch funktionieren, dass in der bestehenden Applikation einfach weniger neue Funktionalitäten nun implementiert werden und die freiwertigenden Kapazitäten für die Neuimplementierung herangezogen werden sollen. Ich halte das allerdings für einen Trugschluss. Es wird nicht lange dauern, dann kommt ein wichtiger Kunde, der benötigt unbedingt schnell eine bestimmte Funktionalität. Diese soll dann in die Alt-Applikation eingebaut werden. Damit ziehen wir Kapazität von der Neuimplementierung ab. Die Neuimplementierung verzögert sich mehr und mehr. Kunden, die wir schon lange vertröstet haben, werden ungeduldig. Das bedeutet, wir müssen versuchen, möglichst schnell nun mit der neuen Applikation fertig zu werden. Und genau hier beginnt das Übel, weil wir beginnen dann möglicherweise unzulässige Abkürzungen zu machen. Wir verzichten beispielsweise auf das Erstellen von Unit-Tests. Wir legen nicht mehr so viel Wert auf unsere Architektur-Patterns. Und hier beginnt der Kreis sich zu schließen, dass unsere Hoffnung nicht mehr erfüllt wird, dass wir tatsächlich deutlich bessere Code-Strukturen erfüllen. Das bedeutet, das Kapazitätsthema spricht aus meiner Sicht ebenfalls gegen Greenfield. Ich möchte an dieser Stelle dafür plädieren, Greenfield nicht als alternativlos anzusehen. Ich glaube, dass wir als Softwareentwickler uns viel mehr Mühe geben sollten, den Refactoring-Ansatz zu versuchen. Wir sollten dahin kommen, dass wir Refactoring nicht als eine einmalige Aktion ansehen, sondern dass wir Refactoring kontinuierlich betreiben, dass wir uns kleine erreichbare Ziele setzen. Und es gibt eine Reihe von Refactoring-Patterns, die wir anwenden können, um mit Refactoring unseres Legacy-Codes auch erfolgreich zu sein. Nun wollen wir uns noch ein wenig mit dem Thema Modelle auseinandersetzen. Vor allem, wie sich Modelle im agilen Kontext verhalten. Ich kenne einige Teams, die sagen, wir benutzen im agilen Kontext keine Modelle. Wir wollen keine Dokumentation unserer Architektur erschaffen, weil wir dort drin keinen Nutzen sehen. Interessant halte ich aber Modelle dennoch für agile Teams. Wir müssen allerdings die Frage beantworten, worin sehen wir den Nutzen von Modellen? Aus meiner Sicht besteht der Nutzen von Modellen ganz klar darin, dass sie es uns ermöglichen, die Kommunikation im Team zu verbessern. Habe ich ein Übersichtsarchitekturdiagramm, kann ich, wenn ich mit dem Team über entsprechende Anpassungen, Refactoring, Erweiterungen etc. diskutiere, auf dieses Modell verweisen. Wir werden viel schneller ein gemeinsames Verständnis bekommen und es wird Missinterpretationen bestimmter Aussagen vermeiden. Genau an dieser Stelle, glaube ich, können Modelle helfen. Das bedeutet, wir sollten jetzt nicht diese Modelle einfach als Selbstzweck erstellen, sondern wir sollten für jedes Modell, das wir generieren, die Frage stellen, welchem Zweck soll es dienen? Wie kann es unsere Kommunikation verbessern? Und ist der Aufwand, den wir benötigen, um dieses Modell zu erstellen und vor allem auch, um es kontinuierlich zu aktualisieren, geringer als den Nutzen, den wir uns davon versprechen? Dann sollten wir diese Modelle für uns einsetzen. Ansonsten sollten wir es bleiben lassen. Es gab eine Zeit lang einen Trend in der Softwareentwicklung, basierend auf der Idee, modellgetriebene Softwareentwicklung zu betreiben. Die Idee dort war, dass sogenannte Software Factories mit einem Modell, mit einer Beschreibung der Softwareapplikation gefüttert werden und dass am Ende dann fertiger Code aus dieser Software Factory herauspurzelt. Diese Vision hat sich jedoch nicht erfüllt. Ich halte dennoch diese Idee hinter modellgetriebener Entwicklung für ganz interessant in ganz speziellen Anwendungsszenarien. Ich möchte nun verschiedene Beispiele für Modelle im agilen Kontext aufzeigen und möchte dabei auch einen Ansatz für diese modellgetriebene Entwicklung demonstrieren. Der Klassiker für Architekturmodelle ist UML. Mit UML kann ich verschiedene Diagramme erzeugen, die meine Applikation beschreiben. Angefangen von Activity-Diagrammen über Klassendiagrammen bis hin zu Sequence-Diagrammen oder ähnlichem. Auch für diese UML-Diagramme gilt, glaube ich daran, dass sie entsprechend unsere Kommunikation verbessern, dann sollte ich sie benutzen. Jedoch nicht flächendeckend, sondern situativ eingesetzt. Ein Tool, das etwas in Vergessenheit geraten ist, ist der .NET Class Designer. Ich halte den Class Designer deshalb für spannend, weil er eine Two-Way-Synchronisation ermöglicht. Das bedeutet, Änderungen, die ich in dem Klassenmodell vornehme, werden sofort im Code ausgeführt. Änderungen im Code werden sofort im Klassendiagramm visualisiert. Das bedeutet, wir haben hier keinen Pflegeaufwand und deshalb halte ich den Class Designer für sehr effizient. Die Workflow Foundation kann aus meiner Sicht eine Möglichkeit der modellgetriebenen Softwareentwicklung darstellen. Wir können mit der Workflow Foundation sogenannte Code Activities erstellen, die eine bestimmte konkrete Funktionalität übernehmen. Mithilfe des Workflow Designers können wir nun ein Workflow-Modell erstellen, das diese verschiedenen Code-Activities miteinander verknüpft. Dadurch entsteht ein visualisierter Ablauf innerhalb unserer Applikation. Wir erhalten aber dennoch eine sehr hohe Flexibilität, weil wir die einzelnen Code-Activities entsprechend implementieren können. Mithilfe des Architektur-Discovery-Features im Visual Studio können wir Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Komponenten unserer Applikation visualisieren. Dadurch können wir beispielsweise erkennen, welche Auswirkungen möglicherweise eine Änderung an einer bestimmten Methode nach sich zieht. Wir können hier verschiedene Darstellungen wählen. Im Folgenden möchte ich nun das soeben Beschriebene mit einigen Demos hinterlegen. Zunächst möchte ich zeigen, welche Vorteile eine entkoppelte Architektur für Unit-Tests bringt. Anschließend kann ich in einer Demo darstellen, wie wir das IOC-Pattern für unser Mocking nutzen können. Zum Abschluss möchte ich dann noch einige Funktionalitäten aus der Visual Studio Ultimate Edition vorstellen, die im Kontext von agiler Architektur sehr hilfreich sein können. In diesem Beispiel möchte ich die Vorteile gut strukturierter Codes für das Unit-Testing demonstrieren. Ich habe zunächst einmal ein Negativbeispiel. Wir haben hier eine Recognize-Methode mit Spaghetti-Code. Das bedeutet, in dieser Methode finden alle Funktionalitäten statt, die notwendig sind, um diese Recognize-Funktion auszuführen, inklusive dem Zugriff auf ein externes Textfile. Wenn wir nun für diese Recognize-Methode Tests schreiben, so fällt es uns gar nicht einfach, ein klares Testziel zu definieren. Ich habe hier einen Test geschrieben, der tatsächlich auch funktioniert. Man sieht hier aber beispielsweise, dass wir sogar Abhängigkeiten bis hinein zu der Mainform haben, das heißt zu dem Formular, über das wir nun die Datei angeben müssen und bestimmte Einstellungen vornehmen müssen. Ebenfalls funktioniert die Validierung hier über das Formular der Applikation. Sie können sich vorstellen, dass es über diesen Weg sehr umständlich nur möglich ist, verschiedene Aspekte zu testen, beispielsweise wie sich die Applikation verhält, wenn wir ungültige Zeichen hineinreichen in diese Recognize-Methode. Dazu müssten wir beispielsweise dann unterschiedliche Textfiles angeben können. Besser sieht es aus, wenn wir diese Logik in einzelne Sackgassenmethoden gliedern. Das bedeutet, wir haben hier beispielsweise eine Split-Digit-Methode, die einen Übergabeparameter bekommt und die dann hier diese Logik ausführt und einen entsprechenden Rückgabewert zurückgibt. Wir können uns mal anschauen, wie dazu der passende Test aussieht. Wir sehen hier ein Test, der diese Split-Digit-Geschichte prüft. Wir sehen hier entsprechende Input-Parameter, die wir vorbereiten. Wir haben einen erwarteten Wert und rufen anschließend einfach unsere Methode auf und prüfen, ob der erwartete Wert tatsächlich zurückgegeben wird. Das heißt, genauso einfach, wie Sie das möglicherweise aus verschiedenen Demos kennen, können Sie nun hier Ihre Tests für diese Sackgassen-Methoden aufbauen. Darüber hinaus habe ich einen Integrationstest vorbereitet, der uns zeigen soll, wie wir mit Hilfe des IOC-Patterns nun Mocking nutzen können. Ich habe hier einen Mock vorbereitet, eine Attrappe, die unseren Textfile-Reader entsprechend wegmocken sollte. Das bedeutet, dieser Mock wird abhängig von dem Übergabeparameter, den ich in diesem Parameter Pass übergebe, entweder einen Leerstring oder einen definierten Wert, einen definierten Inhalt aus der Textdatei zurückgeben. Damit ersparen wir es uns, tatsächlich eine Textdatei bereitzustellen, sondern wir können durch den Einsatz dieses Mocks nun so tun, als würden wir eine Datei einlesen und den entsprechenden Inhalt der Datei aus unserem Mock einfach entnehmen. Wie können wir nun aber einfach steuern, ob unsere Applikation mit der realen Implementierung oder mit dem Mock arbeiten soll? Das geht über unser Constructor Injection Pattern sehr einfach. Wir erzeugen hier eine neue Instanz dieses Bank OCR Recognizers und dem übergebe ich hier diesen Mock. Wird nun die Recognize-Methode aufgerufen, arbeitet diese intern gegen unseren Mock. In der realen Implementierung würde ich zur Instanzierung des Bank OCR Recognizers einfach die entsprechende Implementierung des Textfile Readers hier an dieser Stelle übergeben. Damit müssen wir in der Recognize-Methode nicht mehr darauf achten, ob wir jetzt gegen einen Mock arbeiten oder gegen die reale Implementierung, sondern wir können es von außen steuern. Das nächste Feature, das ich zeigen möchte, ist das sogenannte Layer-Diagramm. Mit Hilfe von Layer-Diagrammen können Sie verschiedene Komponenten in einem grafischen Modell erstellen und Sie können Abhängigkeiten zwischen diesen Komponenten definieren. Beispielsweise habe ich hier definiert, dass meine Applikation, meine UI-Schicht, nur auf diese Operation Contracts zugreifen darf, nicht aber auf die tatsächliche Implementierung. Das bedeutet, unsere Applikation selber wird nur gegen die Interfaces arbeiten, nicht gegen die tatsächliche Implementierung dieser Komponenten. Das Schöne an dem Layer-Diagramm ist nur, dass wir eine Validierung dieser Architektur vornehmen können. Das bedeutet, dass Visual Studio nun prüft, ob der Code in unserer Solution genau diesem Architekturmodell entspricht. Und wir sehen, dass es in der Tat eine Stelle im Code gibt, die unser Layer-Diagramm verletzt. Das bedeutet, entweder hat ein Entwickler unbedacht hier eine Abhängigkeit im Code geschaffen, die in unserem Architekturmodell so nicht vorgesehen ist, oder wir haben in der Tat hier die Notwendigkeit, unser Architekturmodell entsprechend zu erweitern und anzupassen. Damit erhalten wir mit dem Layer-Diagramm aus meiner Sicht eine sehr gute Übersichtsdarstellung, die sich sehr gut für Diskussionen eignet und die durch diese Validierung tatsächlich auch immer auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Ideal sind Layer-Diagramme auch deshalb, weil die Validierung auch automatisiert in einem Bildprozess durchgeführt werden kann. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ein Entwickler eincheckt, wird sein Code gegen das entsprechende Layer-Diagramm validiert, und wenn er dort drin Verletzungen vorgenommen hat, dann schlägt der Build fehl und man kann sehr zeitnah darauf reagieren. Eine weitere sehr schöne Funktionalität aus Visual Studio möchte ich hier kurz zeigen. Ich kann einen Breakpoint setzen und kann meine Applikation starten. Ich kann diese Recognize-Methode nun auf einer sogenannten Codemap anzeigen lassen. Diese Codemap visualisiert, wie bin ich zu dem Aufruf dieser Recognize-Methode gekommen. Sie wird direkt aus main heraus aufgerufen. Ich kann nun im Debug-Modus durch meinen Code durchsteppen und springe beispielsweise hier in diese Redata-Methode. Wir sehen, dass die Codemap nun dynamisch erweitert wird, je nachdem, wie ich mich durch meinen Code bewege. Das bedeutet, die Codemap könnte nun eine Orientierungshilfe während der Debug-Sessions bieten, sodass wir jederzeit orientiert sind, wo befinden wir uns gerade, von wo kommen wir ungefähr, und wir können dann in dieser Codemap beispielsweise auch bestimmte Hinweise geben. Wir könnten also hierher gehen und könnten beispielsweise sagen, wir möchten hier nochmal irgendetwas nachprüfen. Wir müssen hier beispielsweise noch ein Refactoring des Codes vornehmen. Wir können auch einen Kommentar hinschreiben und sagen. Und wir können diese Codemap nun abspeichern und können die auch unseren Kollegen zur Verfügung stellen. Ein weiteres Problem sauberer Architektur kann ebenfalls mit Visual Studio sehr gut gelöst werden. Und das sind redundante Codestellen. Redundanter Code entsteht sehr häufig durch Copy und Paste. Das Problem mit diesen redundanten Codestellen ist allerdings, dass wenn wir darin einen Fehler finden, wir möglicherweise diesen Fehler nur an einer Stelle ändern, und dass andere Stellen in unserem Code unverändert bleiben. Das bedeutet, sie beinhalten diesen Fehler nach wie vor. Mithilfe von Visual Studio können wir diese Code-Redundanzen aufdecken. Wir können eine Code-Clone-Detection durchführen. Wir sehen, wir haben hier eine Stelle im Code, die an zwei Dateien genau exakt gleich vorkommt. Jedoch kann die Code Clone Detection nicht nur einen exakten Textvergleich vornehmen, sondern wir können auch ähnlichen Code finden. Nämlich beispielsweise diese beiden Medium Matches und tue die über eine Compare-Funktion anzeigen. Dann sehen wir hier sehr schön, dass obwohl wir hier andere Parameternamen haben, dass wir hier zusätzliche Codezeilen haben, trotzdem Visual Studio die Codeclone Detection diese Codestellen als ähnlich erkannt hat. Und wir könnten jetzt beispielsweise hierher gehen und könnten diese Logik entsprechend extrahieren und an den beiden Stellen durch einen entsprechenden Aufruf ersetzen. Als letztes Feature möchte ich noch die Generierung eines Sequence Diagramms vorstellen. Wir können mithilfe dieser Funktionalität ein UML-Sequence-Diagramm generieren lassen aus unserer aktuellen Codebasis. Sie sehen also, hier sind sehr schön die verschiedenen Aufruffolgen visualisiert. Wir können diese Darstellung nutzen, um einfacher Kollegen die Codestruktur zu erläutern, beispielsweise im Rahmen eines Code Reviews, und können anschließend dieses Modell, dieses Diagramm tatsächlich wegschmeißen, weil wir es bei Bedarf sehr einfach und schnell wieder neu generieren können. Das ist aus meiner Sicht die ideale Form, wie wir mit Architekturmodellen umgehen. In dieser Demo haben Sie nun gesehen, wie wir auf Basis einer entkoppelten Architektur einfacher und schneller Unit-Tests erstellen können. Wir haben gesehen, wie wir Mocking mit dem IRC-Pattern sehr einfach einsetzen können. Und wir haben gesehen, welche Architektur-Tools Visual Studio beispielsweise bietet, um Architektur im agilen Kontext zu unterstützen. All dies war nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten, die modernen Softwareentwicklungsteams für sich nutzen sollten. Ich hoffe, Sie sind auf den Geschmack gekommen und nutzen diese Möglichkeiten in Ihren Projekten zukünftig stärker.